Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
Herzlich willkommen beim Börsenradio Europas Nummer 1 unter den Börsenradios. Ich bin Andreas Groß und Wolfgang, wir beide hatten zuletzt gesprochen am 1. Juli. 1. Juli, weißt du noch, was da war? Da stand Deutschland im Viertelfinale gegen Spanien. Abends dann der wohl strittigste, nicht gegebene Handelfmeter der Fußballgeschichte. Und heute, also knapp 3 Monate später, sagt die UEFA ganz klein laut, ja, es tut uns leid, es war dann doch Hand, hätte dann doch Strafstoß geben müssen. Und was passiert? Diese tiefe Wunde in der deutschen Fußballseele, sie reißt wieder auf. Also ich muss so ein bisschen schmunzeln, ich sage, okay, dann ist Spanien halt auch Handball-Europameister, so what? Sollte man an der Börse nicht auch manchmal genauso denken? Also verpasste Chancen nachzulaufen oder gar zu trauern, bringt ja überhaupt nichts.
Ja, genau. Ich glaube, das war der Altmeister André Costolani, der mal gesagt hat, mit den Aktien ist es wie mit der Straßenbahn. Wenn eine wegfährt, dann lass die ziehen und nimm die nächste. Und so ist es auch. Wir können nicht ständig den verpassten Gelegenheiten nachlaufen, insbesondere wenn man in diesem Jahr vielleicht zu pessimistisch eingestellt war.
Du hast also ganz charmant den Dreh zur Börse weitergemacht. Dann starten wir doch auch mit einem Thema, was durchaus weniger Emotionen auflöst als das leidige Fußballthema. Auch die amerikanische Notenbank Fed hat jetzt die Zinswende eingeleitet. Der große Schritt haben damit mit der EZB gleichgezogen. Was bedeutet das für mich als Anleger? Wie investiere ich jetzt nach der Zinswende?
Im Grunde genommen ist es ja die Frage gewesen, ob jetzt oder später ein 0,5% Zinssenkung kommt. Wir haben ja schon auch in den Interviews vor 3 Monaten und auch schon vor 4, 5 Monaten darauf hingewiesen, dass wir davon ausgehen, dass die Wirtschaft sich abschwächt, sowohl in den USA als auch weltweit, und dass wir mit sinkenden Zinsen rechnen. Und wann das passiert und in welchem Ausmaß das passiert, das ist uns relativ egal, weil wir haben uns so positioniert, dass wir überwiegend langlaufende Anleihen gekauft haben. Zum Teil 20-jährige US-Treasuries, zum Teil 3- bis 7-jährige, aber auch deutsche und europäische Unternehmens- und Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten. Und damit fahren wir sozusagen auf der Kurve nach unten und nehmen noch für unsere Anleger Kursgewinne mit. Aber unabhängig davon, ob das jetzt oder später passiert, unsere Berechnungen haben im Vorhinein ergeben, dass in dem Jahr nach dem Peak man mit Anleihen gar keine Verluste machen kann. Und ähnlich sieht es ja offensichtlich auch der Altmeister Warren Buffett, der auf 237 Milliarden US-Treasuries sitzt und mit knapp 5% gestartet war. Und jetzt sind natürlich die Zinsen für US-Staatsanleihen auch etwas gesunken, aber auch dort dürfte er Kursgewinne haben.
Gehen wir nochmal weiter ins Detail. Das Thema steht und fällt ja auch mit der Konjunktur in Deutschland oder gar in Europa. Und wenn wir das jetzt vergleichen, das Bild der Konjunktur in Europa, in Deutschland, mit der Lage an den Börsen, die im Höhenflug sind, wie bringt man das zusammen? Also mit einer tristen Lage kannst du ja keine Allzeithochs erklären.
Ich denke, dass die Lage an den Börsen sehr wohl das widerspiegelt, wie die fundamentalen Daten sich darstellen, insbesondere bei den Small- und Mid-Caps, also bei den kleineren und mittleren Unternehmen. Da sieht die Welt relativ mau aus, also auch in diesem Jahr keinen großen Kursgewinne. Ähnlich sieht es auch aus bei Value-Aktien, also bei den Unternehmen, die sehr stark auf die Substanz setzen. Auch dort etwas trübe Stimmung, keine großen Kursgewinne in diesem Jahr. Und wenn man bei dem S&P 500 die größten 10 Aktien rausrechnet, also nur die 490 Aktien im S&P ohne die großen Technologietitel und ein paar andere große, dann sieht auch da die Stimmung mau aus. Und das spiegelt die Realität viel mehr wider. Der Anteil der Technologietitel an den Unternehmensgewinnen beziehungsweise auch am Gewicht der Indizes ist enorm gestiegen. Und wenn man dann noch das Thema Kryptowährung und KI dazu rechnet, dann hat man im Grunde genommen die Treiber, die die Börse in diesem Jahr nach oben getrieben haben. Aber wenn wir in die breite Landschaft reinschauen, schauen wir uns die Automobilwerte an. Alle samt dümpeln vor sich hin oder haben große Probleme und ähnlich in anderen Bereichen. Zulieferer, Maschinenbau, Chemie, da ist überall eher, hängen die Wolken über dem Himmel.
Also du sagst sinngemäß, die Börse ist zwar, was den DAX angeht, auf Allzeithoch, aber der Markt ist eben nicht, der DAX ist nicht der Index, muss in dieser weiten Landschaft, die du gerade angesprochen hast, die muss auch irgendwann mal zu blühen anfangen. Also die Small Caps, die Mid Caps, die anderen Werte, die gelitten hatten unter den hohen Zinsen, wie zum Beispiel Immobilienwerte, die müssen doch irgendwann auch wieder aufblühen.
Also die Immobilienwerte, die waren dieses Jahr durchaus sehr erfolgreich. Also die Vonovias dieser Welt sind dieses Jahr signifikant wieder angestiegen, auch beflügelt durch die sinkenden Zinsen. Aber ich glaube, man muss einfach sehen, was waren denn die Werttreiber? Und die Werttreiber für die Unternehmen bzw. Unternehmensgewinne sind nur einmal die Technologieaktien in diesem Jahr gewesen und auch die anderen Themen, die eben Wachstum gebracht haben. Aber andere Qualitätsaktien, nehmen wir mal zum Beispiel eine LVMH, sind auf einem Tiefpunkt angekommen. Und die Bandbreite zwischen Wachstumsaktien und Value-Aktien, die war noch nie so hoch. In den Jahren 22 und 23, also wenn man da nochmal schaut, wie die Entwicklung war zwischen dem MSCI Welt Growth und dem MSCI Welt Value, dann hat man gesehen, dass in dem 22er, wo es also bergab ging, da sind die Technologieaktien massiv unter Druck gekommen, sodass der Unterschied da auch zwischen 20% und 25% war zu dem normalen MSCI. Und in diesem Jahr haben die Technologieaktien eben eine entsprechende Outperformance gehabt, im letzten Jahr auch schon. Aber der Unterschied zwischen den Wachstums- und Technologieaktien und den anderen, der ist so signifikant, wie er vielleicht das letzte Mal vor dem Jahr 2000 war. Und da kommen eigentlich die großen Werttreiber her für dieses Jahr. Und es muss uns im Grunde genommen bedenklich stimmen, wenn die Wirtschaft im Grunde genommen runtergeht. Allein die Bewertungsfrage macht mir da ein bisschen Sorge. Ich sage nicht, dass wir jetzt morgen einen Crash kriegen. Das sage ich nicht. Aber ich sage schon, dass diese Differenz zwischen dem großen, breiten Markt und den paar wenigen Outperformance signifikant ist.
Aber was mache ich jetzt mit dieser Aussage, mit dieser Information?
Ich glaube, man sollte zunächst mal konstatieren, die Wirtschaft befindet sich im Abschwung. Wie weit es runtergeht, können wir jetzt nicht genau sagen. Ob wir eine sanfte Landung bekommen oder ob wir eine Rezession bekommen, ist jetzt im Grunde genommen für die vielen Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, wahrscheinlich auch gar nicht so ganz entscheidend. Aber entscheidend ist, dass wenn wir konjunkturabhängige Werte kaufen, alles, was eben konjunktursensibel ist, dass noch keine gute Idee ist, das jetzt aufzustocken bzw. jetzt zu kaufen. Also nur weil etwas billig ist, heißt es noch nicht, dass es jetzt attraktiv zum Kaufen ist. Zweite ist, die Technologieaktien erscheinen momentan aber auch relativ hoch, weil die Frage, ob diese hochgesteckten Erwartungen sich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren materialisieren lassen, ist auch noch die Frage. Auch das kann man nicht genau sagen. Es mag sein, dass zum Beispiel der Fall Intel ein kleiner Sonderfall ist, aber zeigt auch, dass im Halbleiterbereich nicht nur alles Gold ist, was glänzt. Also müssen wir von daher ein bisschen vorsichtig sein. Und ich persönlich setze auf die Unternehmen, die man vielleicht als sogenannte Qualitätsunternehmen setzt, die eine geringe Verschuldung haben, die gute Dividenden haben und mit denen ich auch ruhig schlafen kann, mit denen ich auch durch stürmische Zeiten gut durchkomme. Also sprich, defensive Aktien in den Vordergrund schieben.
Nochmal gedanklich zum Thema Konjunktur. Wir hatten jetzt viele Monate mit einer schwächelnden Konjunktur auch in China. Und da guckt man sehr kritisch drauf, gerade der Immobiliensektor. Das wird noch lange dauern, Jahre dauern, bis der sich erholt hat. Jetzt hatten wir die Tage eine Meldung bekommen, eben aus China, dass es hier so eine Art Konjunkturprogramm gibt. Man hat die Mindestreserven der Banken zurückgenommen. Man hat die Zinsen bei den Hypotheken zurückgenommen, um diesem Sektor wieder Leben einzuhauchen. Und sofort hat man gedacht, oh ja, jetzt springt dieser Motor China wieder an. Was denkst du darüber?
Ich denke schon, dass der Markt in China so komplett ausgedörrt ist, dass da natürlich eine kleine Wiederbelebung kommt. Du hast es ja richtig gesagt, der Immobilienmarkt schwächelt, das heißt, es wird lange dauern. Aber eine Reaktion auf diesen total überverkauften Markt, in dem ja im Grunde genommen niemand mehr sein will, ist nur zu verständlich. Und von daher reagieren ja nicht nur die Aktien in China, sondern eben vor allen Dingen auch eine LVMH, die mittlerweile 50% ihres Umsatzes in China, Asien, Schwellenländer machen, die letztendlich von diesen Märkten abhängig sind. Und auch eine BMW ist ja dann angezogen, die bauen ja auch ein neues Werk da. Das heißt, alles, was in China letzten Endes investiert ist, Umsätze, Absätze macht, profitiert natürlich von dieser Belebung. Und ich glaube schon, China ist ein gewaltig großes Land. Also die werden schon mit solchen Krisen auch fertig, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. Also ich halte China für absolut unterbewertet, aber ein hohes Gewicht muss man da jetzt nun nicht unbedingt haben. Asien hat so viele andere Chancen noch, dass man das breit streuen kann. China, Indien, Vietnam und alles, was da drumherum ist, in der Mischung sehr interessant.
Die Zinsen seitens der Notenbanken wurden ja zurückgenommen, angeblich weil die Inflationsdaten es zulassen. Aber trotzdem, die Preise sind hoch. Wenn die Inflation sinkt, gehen ja die Preise nicht zurück, sie steigen bloß langsamer. Das stört die Verbraucher, da möchte ich jetzt gerade hin. Die halten sich massiv zurück, außer ganz klar momentan auf der Wiesn, bald 15 Euro für ein Liter Bier, da bist du problemlos mit der Familie am Abend 400 Euro los. Aber das ist ja Sonderlocke. Diese Kaufzurückhaltung der Verbraucher und das auf breiter Front, wie problematisch ist das?
Das ist sehr problematisch. Man sieht das zum Beispiel auch im Einzelhandel. Das heißt, die Bekleidungsindustrie ist massiv unter Druck. Man muss sich ja nur überlegen, dass eine normale Familie, du hast es gerade angesprochen, darunter leidet, dass die Mieten ganz stark ansteigen und die Lebensmittel und die Lebenshaltungskosten. Und in dem Warenkorb, den die statistischen Behörden heranziehen, gibt es halt eine etwas andere Gewichtung als das, was die meisten Verbraucher erleben. Und hinzu kommt, dass die Dienstleistungsinflation weiterhin hoch ist. Also Gaststätten, Restaurantbesuche sind teuer, Friseurbesuch, all diese Dienstleistungen steigen im Preis weiter an. Und da muss man sich als Verbraucher eben genau überlegen, wo man dann investiert. Und ob man sich dann ein neues Auto anschafft oder einen neuen Kühlschrank oder ein neues Badezimmer machen lässt, das ist eben in unsicheren Zeiten dann die große Frage. Von daher kann ich die Kauf- und Konsumzurückhaltung in Europa gut verstehen. In den USA ist sie erstaunlicherweise weiter hoch. Der Konsum boomt wie immer.
Wo du jetzt das Thema mit dem Friseurbesuch angesprochen hast, ich investiere oder habe investiert in einen professionellen Haarschneider. Ich bin ja Radio und da traue ich mir dann zu, meine Haare selber zu schneiden. Ich war seit 3 Jahren nicht mehr beim Friseur, bin trotzdem einigermaßen herzeigbar. Aber bitte, liebe Kinder, nicht nachmachen. Das heißt, wir Börsianer, Anleger schauen natürlich auch immer auf die Unternehmensgewinne, zumindest auf die erwarteten Unternehmensgewinne. Und was man da sieht, kann einem eigentlich wenig gefallen?
Richtig. Wenn man das über die ganze Bandbreite hinweg macht, kann es einem nicht gefallen. Das ist wohl richtig. Und genau das stört mich im Grunde genommen auch daran, mit dieser Leichtigkeit, mit der wir momentan an der Börse umgehen und die Warnzeichen einer Korrektur eben übersehen. Ich denke auch, die Unternehmensgewinne werden zumindest nicht in dem Maße steigen, wie das viele Analysten vorher erwartet haben. Ich persönlich gehe davon aus, dass es einige negative Überraschungen geben wird, aber natürlich auch sehr stabile Unternehmen. Jetzt stellen wir mal die Telekom. Ich glaube, dass solche Unternehmen, die eben stabile Geschäftsmodelle haben mit stetigen Erträgen, dass die nicht solche Einbrüche erleben werden. Und bei Konjunkturtiteln würde ich im Grunde genommen warten, bis die Einstiegskurse kommen. Wir haben bei uns im Hause die Liquidität signifikant erhöht, weil wir der Meinung sind, dass eine der wichtigsten Punkte für die Aussichten an den Märkten die Bewertung ist. Und wenn ich eben zu teuren Preisen kaufe, dann kann ich eben für die nächsten 5 oder 10 Jahre nicht so wahnsinnig viel erwarten. Und deswegen halten wir unser Pulver ein bisschen trocken und setzen im Grunde genommen auf eine Korrektur. Und da werden dann die Aktienquote wieder entsprechend aufstocken.
Was machst du mit dem Gold? Bist du bei der Rallye dabei? Wie lange guckst du dir das noch an?
Ich lasse das laufen und würde dann ein paar Gewinne mitnehmen, aber die Goldquote lassen, wie sie ist. Ich sehe es halt so, dass die Hauptkäufer die Notenbanken sind und die Notenbanken werden halt, solange dieser, ich sage mal, die Deglobalisierung oder der Kalte Krieg oder die Unsicherheiten anhalten, weiterhin darauf setzen, unabhängig agieren zu können und über freie, liquide Mittel zu verfügen. Und dazu ist Gold einfach der wichtigste Punkt. Ich glaube, da geht die Liquidität vor der Rentabilität. Und die Notenbanken kaufen, was zu kaufen ist.
Wolfgang Jutz von der Credo Vermögensmanagement GmbH. Vielen Dank für deinen Besuch beim Börsenradio. Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Einen tollen Tag wünsche ich dir.
Vielen Dank, dir auch.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.